Brigitte, wieso hast du dich entschieden, zum T-Fall vor Gericht zu verfolgen?
Es geht vor allem um den Strassenstrich um Silke. Das sind Zeiten oder Zustände, die ich vor allem in den letzten Jahren, was der Strassenstrich geht, sehr intensiv und näher mitverfolgt habe und mich jetzt interessiert, wie die damaligen Vorgänge strafrechtlich aufgearbeitet werden.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, die langjährige Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Du hast dich ja viel mit Sexarbeit beschäftigt, mit Arbeitsbedingungen, mit den Gefahren. Und immer wieder ist dort auch die Rede von Menschenhandel, von Ausbeutung, von Gewalt, die Sexarbeiterinnen erfahren. Häufig kommen Strippenzieher davon, anders in unserem heutigen Fall. Der Sadist vom Silke, der ist nämlich in der Gitter gelandet und nach 2/3 von seiner Strafe hat er um eine bedingte Entlassung gebeten. In deinem Text, wo du im August 2019 für die Republik geschrieben hast, steht folgende Passage. Der zweifache Großvater wird in Fuß- und Handfesseln vor Gericht geführt. Ein klappriger, alter Mann. Er trägt einen spitzen, weißgrauen Bart, einen schwarzen Anzug und Brille, akkurat und kurz geschnittene Haare. Wüsste man nicht, wer vor einem steht, man würde ihn für einen pensionierten Papeteristen halten. Die Jahre im Gefängnis haben ihn vorzeitig altern lassen. Doch was er seinen Landsfrauen angetan hat, ist unbeschreiblich. Also ein alter Mann, stelle ich mir da vor, hast du das Bild von ihm noch sehr präsent?
Ich habe das Bild noch sehr präsent und ich weiß noch, dass ich sehr überrascht war, wie er aussieht. Ich habe ihn schon früher mal gesehen, in früheren Gerichtsverfahren, wo er noch ähnlich einem Zuhältertyp entsprochen hat. Und man hat gemerkt, dass er sehr bemüht ist, jetzt vor dem Strafgericht einen anderen, einen besseren Eindruck zu hinterlassen. So wie zu zeigen, allein durch seine Kleidung und durch seine Frisur und Brille, dass er doch ganz ein normaler Mensch ist.
Mhm. Also er wirkt, wie wenn er im Pensionsalter wäre, das ist er aber noch nicht, oder wie alt ist er?
Nein, absolut nicht. Als ich ihn dort das letzte Mal gesehen habe, vor dem Zürcher Obergericht, ist er 50 Jahre alt gewesen. Aber das ist etwas, was ich immer wieder feststelle. Leute, die sehr viele Jahre im Gefängnis verbringen, die altern viel schneller als Leute in der Freiheit. Also vor uns ist wirklich ein alter Mann gestanden und nicht ein 50-jähriger, gesunder Mann.
Mhm. Die Daten von diesem Mann, die haben sich beim Zürcher Silke abgespielt, in einem Umfeld, wo es heute so nicht mehr gibt. Darum, Brigitte, nimm uns mal zurück. Was ist der Strassenstrich vom Silke?
Also man redet hier von der Stadt Zürich, von einem Strassenabschnitt direkt den Sihl entlang, wo es sehr wenig Wohnhäuser gibt. Das muss man einmal mehr betonen. Das ist immer wieder falsch dargestellt worden, wo es so die hitzige Debatte rund um den Strassenstrich geht. Der Strassenstrich am Zürcher Silke hat schon sehr lange bestanden, seit Jahrzehnten. Also wenn man so ein bisschen zurückschaut und zurückblättert, ist die Rede davon, dass es seit den 1980er Jahren ein Strich war. Und in der Anfangszeit vor allem ein Ort, wo sich drogenabhängige junge Schweizerinnen prostituiert haben, wo mit dieser Arbeit probiert haben, ihre Sucht zu finanzieren.
Also die klassische Drogenprostitution.
So ein klassischer Drogenstrich, ja, würde ich sagen. Wobei es ist nie so strikt, wie man sich das vorstellt. Ich habe ja sehr viele Nächte an sehr viel Strich verbracht, um das ein bisschen besser kennenzulernen, was dort läuft. Und es ist nie so einheitlich, wie sich das die meisten vorstellen. Es hat immer sehr unterschiedliche Frauen, die dort sexuelle Dienstleistungen anbieten. Also neben den drogensüchtigen Schweizerinnen hat es auch noch andere Frauen gehabt, die aus irgendeinem Grund sich so ihr Leben verdient haben.
Mhm. Auch viele Ausländerinnen?
Das hat dann zugenommen mit der Zeit. Es hat vor allem stark zugenommen, wo das Freizügigkeitsabkommen mit der EU in Kraft getreten ist, weil dann haben können EU-Staatsangehörige legal in die Schweiz einreisen und legal an einer Berufstätigkeit nachgehen. Und zu dem gehört auch die Sexarbeit, weil das in der Schweiz seit 1942 ein legales Gewerbe ist.
Wenn man heute die Strasse entlang läuft, dann merkt man nichts mehr von dem Strassenstrich. Es gibt ihn nicht mehr. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, das ist nicht wie durch Zauberhand verschwunden, sondern ein Entscheid von der Stadt Zürich. Sie hat den Strassenstrich geschlossen. Man muss sagen, nachdem es wirklich zu sehr massiven und zunehmenden Gewaltvorfällen kam, ist zu sehr viel Kriminalität an dem Strich. Und man hat beschlossen, dass man ein anderes Angebot zur Verfügung stellt für die Frauen, die auf der Strasse nach Kunden suchen wollen. Mit der Schliessung vom Silke-Strassenstrich im August 2013 ist zeitgleich ein Strichplatz eröffnet worden, auch in der Stadt Zürich, aber viel weiter auswärts als jetzt der Strassenstrich, so in einer Industrie-Gewerbezone, auf einer Brache eingeklemmt zwischen Autobahn und Zugsgleis, ist ein Platz eröffnet worden hinter Sichtschutzwand, wo die Frauen weiterhin legal können nach freier Suche.
Dort in der Nähe vom Bahnhof Altstetten.
So ein bisschen hinter dem Bahnhof Altstetten. Aber es ist etwas komplett anderes. Also es ist nichts, was man mit dem alten Silke-Strich könnte vergleichen.
Genau, zurück zu dem alte Silke-Strich. Es sind verschiedene Leute gsi, die dort gearbeitet haben, Ausländerinnen auch Ungarinnen. Das sind die Opfer in unserem heutigen Fall vor allem gsi. Und auch der Täter, der Sadist vom Silke, der um seine Entlassung kämpft, ist selber aus Ungarn. Wie ist er in die Schweiz gekommen?
Er ist in die Schweiz gekommen, wie die meisten Frauen in die Schweiz kommen, die Sexarbeit anbietet. Das ist so ganz eng verknüpft miteinander. Das hat sich umgesprochen, vor allem in armen Ländern und dort nochmal in diesen Gebieten und Quartieren, wo noch mehr Armut und prekäre Verhältnisse geherrscht haben, dass man in der Schweiz legal und relativ einfach und schnell sehr viel Geld kann verdienen. Das hat wie zwei Gruppen von Personen angelockt. Einerseits die Frauen, die so probiert haben, ihr Leben zu verdienen und meistens noch das Leben von ganzen Familien, die hinter ihnen stehen. Aber es hat eben genauso gut Männer angezogen, die realisiert haben, dass sie das ausnutzen können und dass sie die Frauen, die von der Sprache her, von der Ausbildung her, auch von der Ortskenntnis her völlig überfordert waren, dass sie denen wie haben können, angeblich anbieten, dass man sie beschützt, dass man alles organisiert, dass man für sie schaut in dem fremden Land, die sind auch mitgereist. Und einige von denen haben sich dann wirklich als sehr üble, sehr gewaltbereite Zuhälter und Ausnützer erwiesen.
Mhm. Er war einfach kein Einzelfall gewesen.
Nein, leider nicht. Es hat zwei grosse Aktionen gegeben von Polizei und Staatsanwaltschaft an dem Silke-Strich. Die eine hat 2008 stattgefunden unter dem Codenamen Goldfinger. Und bei dieser grossen koordinierten Aktion ist der Sadist vom Silke-Strich unter anderem gefasst worden. Er war Mitglied, der Kopf von einer eigentlichen Zuhälterbande. Also er hat nicht allein agiert, er hat andere Männer um sich herum gehabt, aber niemand ist derart ruchlos und gewalttätig und empathielos vorgegangen wie er, das muss man sagen. Und dann hat es noch eine zweite Aktion gegeben, ein paar Jahre später, 2010. Die hat den Namen Pluto getragen. Und dort sind auch wiederum einmal mehr mehrere Banden von so Zuhältergruppierungen festgenommen worden.
Es ist sehr brutal gsi, wie es zugegangen ist beim Silke. Das hast du auch schon gesagt. Es hat, ja, um das zu illustrieren, auch diverse Fälle von Frauen, die verschwunden sind. Das sind bis heute einige Fälle nicht gelöst. Also man hat nie Täter gefunden von, glaube insgesamt 9 Frauen, die verschwunden sind. Was wird denn unserem Sadist genau vorgeworfen? Was soll er gemacht haben?
Es ist ganz simpel. Er hat mehrere Frauen erstens ausgenutzt, überwacht und ausgenommen. Also er hat Frauen auf einen Silke-Strich geschickt und hat ihnen mehr oder weniger die ganzen Einnahmen oder einen grossen Teil von ihren Einnahmen weggenommen. Aber das war nur das eine. Er und andere Zuhälter auch, die haben die Frauen dazu angetrieben, möglichst viel zu arbeiten. Also sie haben nicht können frei entscheiden, wann und wie lange sie am Silke stehen. Sie haben möglichst viel müssen verdienen. Und was dann noch dazu kommt, was völlig unverständlich ist, wenn sie dann fertig sind mit der Arbeit und zurück in die Wohnung gekommen sind, wo sie meistens mit ihren Zuhältern noch zusammen gelebt haben. Es hat nicht selten hat es eine private Beziehungen gegeben zwischen Opfer und Zuhälter. Da sind sie doch tatsächlich in diesen Wohnungen auch noch wirklich brutal und grob misshandelt worden, in jede Art und Weise. Also das reicht von Vergewaltigung. Bei dem Sadist redet man sogar von einer qualifizierten Vergewaltigung. Das heisst, mit einer ungewöhnlichen Brutalität und auch mit Gegenständen und Waffen hat er seine damalige Freundin malträtiert, die für ihn Nacht für Nacht auf dem Silke-Strich ist anschaffen.
Mhm, also wirklich wahnsinnig brutal. Also ich habe hier eine Liste, zu was alles verurteilt worden ist. Das ist unter anderem wegen qualifizierter Vergewaltigung, gewerbsmäßigem Menschenhandel, Förderung von der Prostitution, Gefährdung vom Leben, Körperverletzung, Drohung oder Nötigung. Für das ist er verurteilt worden, und zwar zu 14 Jahren Gefängnis mit einer Verwahrung. Das eine ist eine Strafe, das andere ist Massnahmen, also Massnahmen, die zur Prävention dienen sollen, wo einen sichernden, nicht einen strafenden Zweck hat. Wir haben in der Podcast-Folge einen Gutachter, der sich irrt, schon mal ausführlicher über die Unterschiede geredet.
Prävention, das stimmt. Was ganz wichtig ist, Leute werden verwahrt, solange man das Gefühl hat, die sind noch gefährlich für die Bevölkerung. Also es geht eigentlich in erster Linie um den Schutz der Bevölkerung. Solange Behörden davon ausgehen, wenn man die wieder rauslässt, könnte wieder etwas passieren, bleibt ein Mensch in der Verwahrung. Darum ist es ein bisschen absurd, dass man sagt, das ist keine Strafe. Und vor allem ist ja das Ende völlig offen. Also solange Behörden, irgendein Psychiater, Strafvollzugsbehörde, solange die sagen, wir dürfen die Person noch nicht rauslassen, weil wir befürchten, sie könnte rückfällig werden, bleibt die Person drin. Und das kann Open End sein, für immer.
Also er ist zu beidem verurteilt worden. Eine Freiheitsstrafe und eine Verwahrung. Und jetzt im August 2019, wo du ihn getroffen hast vor dem Gericht, verlangt er eine bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe. Wie stehen seine Chancen?
Ja, ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich verblüfft gewesen, dass das überhaupt möglich ist. Und vielleicht tut die Verblüffung schon deine Frage beantworten. Mir ist das klar gewesen, von Anfang an, dass die Chancen sehr schlecht stehen. Ich habe selten einen Menschen angetroffen vor Gericht, der sich wegen derart massiven, schweren Delikt hat müssen verantworten und auch schuldig gesprochen worden ist. Und dass jemand, der jetzt, ich sage jetzt erst, zwei Drittel von einer langen Freiheitsstrafe verbüßt hat, und dann aber noch muss die Verwahrung antreten, dass so jemand auf die Idee kommt, man könnte nach der Verbüßung von zwei Drittel der Freiheitsstrafe doch mal probieren, bedingt entlassen zu werden. Das ist sein gutes Recht, das darf er machen. Aber die Chancen sind sicher von Anfang an sehr klein gewesen.
Selbst wenn er gewonnen hat und entlassen worden ist, er wäre nicht in Freiheit gekommen.
Das hat er immer behauptet, aber das ist, ich glaube, das ist aus der Schweiz aus sehr schwierig festzustellen, ob dem auch so gewesen wäre. Er hat vor Gericht immer gesagt, ja, mir droht ja noch eine lange Gefängnisstrafe in Ungarn. Liebe Schweiz, ich könnte mich problemlos jetzt frei lassen. Ich werde ja sowieso ausgeschafft und ich wüsste doch genau, ich muss dann in Ungarn noch ins Gefängnis für viele Jahre. Und dann bin ich ein alter Mann, wenn ich vielleicht endlich mal rauskomme. Und dann lässt mich doch noch ein paar Jahre mit meiner Familie verbringen. Das war eine von seinen wichtigen Argumentationslinien gewesen.
Also, er wollte eigentlich zurück auf Ungarn.
Ja. Mhm. Und dann, ich meine, die Schweiz hat überhaupt keine Sicherheit und Handhabe, was mit dem Mann passiert. Also, tun das die ungarische Behörde gleich sehen? Oder kommt er dort am nächsten Tag auf freien Fuß? Und da kann man auch wieder sagen, da gibt es natürlich wie zwei Interessen, die sich da gegenüberstehen. Also erstens könnte ja die Schweiz froh sein, wenn sie so einen üblen Kerl los wird. Ich meine, als ich ihn getroffen habe im Gefängnis, ist er ja seit 11 Jahren im Gefängnis gesessen. Also wir füttern den durchfüttern, bin in einem teuren Gefängnisplatz und jetzt kommt er und sagt, ja, schickt mich doch zurück auf Ungarn und dann haben wir quasi das Problem los. Aber können wir das als Schweiz, als Schweizer Strafbehörde wirklich verantworten, dass man einen Mann, der sein Leben lang kriminell war, der einschlägig vorbestraft ist, dass man einfach findet, ja, weg über Grenzen, aus den Augen, aus dem Sinn, und das wird schon irgendwie schief gehen. Also ich finde das schwierig, die Verantwortung zu übernehmen bei so massiven Gewaltdelikten. Eigentlich ist es in der Verantwortung von uns, dass wir ihn so lange im Gefängnis behalten, wie wir den Eindruck haben, der Mann ist noch gefährlich. Und wenn neben einer langen Freiheitsstrafe auch noch eine Verwahrung ausgesprochen wird, dann sagt man deutsch und deutlich, der Mann ist extrem gefährlich.
Mhm. Trotz dieser schlechten Aussichten verlangt der Mann jetzt seine bedingte Entlassung. Und um das zu entscheiden, kommen verschiedene Akteure ins Spiel. Also am Schluss entscheidet das Gericht, aber vorher gibt es noch Hürden zum Nehmen. Und die grösste ist wahrscheinlich eine Gutachterin oder ein Gutachter. Das hat es auch in unserem Fall gegeben. Was steht in dem Gutachten?
Ja, nicht sehr viel Schmeichelhaftes für den Mann und nichts, was ihm wirklich hilft auf seinem Weg. Der psychiatrische Gutachter hat unter anderem eine dissoziale Persönlichkeitsstörung festgestellt. Und was besonders schlimm ist oder markant, er tut die Persönlichkeitsstörung kombinieren mit psychopathischen Merkmalen. Dann sagt er, dass sie ein Mann, der keine Verantwortung übernehme, der sich durch einen Empathiemangel auszeichne, er tendiere zu Bagatellisierungen und zu Externalisierungen. Und das Resultat, das Fazit vom Gutachter ist, man könne nicht davon ausgehen, dass sich der Mann in Freiheit würde korrekt und wohl verhalten. Und zwar hat er das auch nochmal betont, erst recht nicht, weil er einen Großteil von seinem Leben mit kriminellen Machenschaften verbracht hat und auch schon sehr, sehr viele Jahre im Gefängnis verbracht hat.
Mhm. Also alles deutet schon auf den Entscheid vom Gericht hin. Wie hat das Urteil nachher gelautet?
Ja, es ist tatsächlich wenig überraschend, dass das Begehren um bedingte Entlassungen abgewiesen worden ist.
Das heisst, er hat zurück ins Gefängnis müssen. Wenn ich jetzt rechne, 14 Jahre, das ist mittlerweile abgelaufen. Aber eben die Verwahrung steht ja noch an. Das heisst, er ist heute weiterhin im Gefängnis?
Ich habe das probiert herauszufinden. Das ist sehr schwierig. Sobald eine Person nicht mehr Thema ist von einem öffentlichen Gerichtsverfahren, verschwindet die Person. Und über den Vollzugsverlauf wird den Medienschaffenden keine Auskunft geben. Ich habe auf zwei Wege probiert herauszufinden, wo der Zuhälter vom Silgestrich, wo der sich heute aufhält. Das Bezirksgericht Zürich hat mir bestätigt, dass er den Beschluss, dass er nicht entlassen wird, noch vor Obergericht gezogen hat und dass aber das Obergericht auch nichts davon wissen wollte, ihn aus dem Gefängnis zu entlassen. Also das spricht sehr dafür, dass er A, immer noch im Gefängnis ist und B, halt inzwischen im Verwahrungsvollzug und nicht mehr der Freiheitsstrafe, was sich für ihn im Alltag wahrscheinlich nicht viel ändert. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja. Und dann habe ich aber doch noch probiert, mit seinem damaligen Verteidiger Kontakt aufzunehmen, weil ich denke, der müsste ja eigentlich wissen, was mit seinem Mandant passiert ist. Und der Anwalt hatte keine Lust gehabt, auf meine Anfrage zu reagieren. Das kommt auch nicht ganz überraschend, weil viele Rechtsanwälte, denen ist es doch ein bisschen unangenehm, dass sie so doch üble Gestalten vertreten vor Gericht und denen ihre Interessen müssen wahrnehmen, wobei das außer Diskussion steht. Also auch in dem Fall, auch der schlimmste, gemeinste, sadistischste Zuhälter hat das Recht auf die beste Verteidigung. Also das würde ich nie absprechen. Aber irgendwie, ja, ist die Motivation doch nicht so gross gegenüber der Öffentlichkeit zu sagen, was mit dem Mandant jetzt inzwischen passiert ist.
Mhm. Ich will zum Schluss noch auf die Opfer schauen, die unter seinen Taten haben müssen leiden. Hat sich die Situation von Sexarbeiterinnen bessert, jetzt wo es den Strassenstrich im Silke nicht mehr gibt?
Da gehen die Auffassungen extrem auseinander. Wenn du die Frage der Polizei in Zürich stellst oder der Staatsanwaltschaft, dann würden sie ziemlich sicher deine Frage mit einem Ja beantworten. Es sei alles ruhiger und sicherer geworden. Jetzt heute, wo sich alles oder der grösste Teil vom Strassenstrich geschehen auf den Strichplatz verlagert hat, ist es sicher für uns Bewohnerinnen ruhiger geworden, wie wir es einfach nicht mehr sehen. Also, wenn es dort weiterhin zu Ausbeutungen kommt, wenn dort weiterhin Zuhälter Frauen ausbeuten, dann sehen wir es einfach nicht mehr. Was die Sicherheit betrifft, ist die dort sicher grösser als am Silke-Strich. Was man aber immer hört, wenn man mit Frauen und Fachorganisationen im Gespräch ist, dass Frauen auf dem Strichplatz deutlich weniger verdienen als noch am Silke-Strich, wo du einen grossen Passantenverkehr gehabt hast, was ja die Leute so genervt hat. Also dort konnte man durchspazieren, mit dem Velo und Auto durchfahren. Das hat man ganz bewusst nicht mehr wollen. Man hat einen abgeschiedenen, versteckten Ort. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass weniger Männer das auf sich nehmen, mit dem Auto zu dem Strichplatz rauszufahren und dann den Korso hinter diesen Sichtschutzwänden zu machen, wo die Frauen stehen. Also sie verdienen sicher deutlich weniger.
Mhm. Komm, wir machen für heute da mal einen Punkt. Wir reden sicher ein anderes Mal noch über das Thema. Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von diesem Fall erzählt hast.
Danke dir, Boas.
Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie ihn oder schreiben Sie Bewertung. Danke vielmals. Und auch weiterhin freuen wir uns über Rückmeldungen, die uns erreichen. Danke für alle Sprachnachrichten und Mails, die Sie uns geschickt haben. Wir versuchen, auf alle zu reagieren. Und wenn Sie uns auch kontaktieren möchten, geht das als Sprachnachricht. Die Nummer die steht im Episodenbeschreib oder per E-Mail an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Ruh. Mich freut es, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.